Die meisten von uns haben die meiste Zeit der letzten Woche wo denn verbracht? Am Strand, beim Segeln, beim Wandern, im Urlaub. Schön wär's, würde ich sagen. Beim Skifahren, ja, da weiß ich von welchen. Die haben also tatsächlich das tolle Wetter genießen können und eben eine Woche lang gearbeitet beim Skifahren. Aber die meisten von uns, die haben die Zeit verbracht am Arbeitsplatz, nehme ich mal an. Die Schüler in der Schule, das ist ihre Arbeit, die Studenten an der Uni. Aber gerade, glaube ich, sind Semesterferien, also die dürfen auch mal durchschnaufen. Und unsere Rentner, ach ja, die Rentner, die darf man ja nicht vergessen. Die müssen zwar nicht mehr 9 Stunden in die Arbeit gehen, aber sind meistens auch sehr beschäftigt mit irgendeiner Arbeit und haben keine Zeit. Ihr kennt ja den Rentnergruß. Keine Zeit. Keine Zeit. Leg dich nicht mit den Rentner an, Johann. Aber in der Regel arbeiten wir so 8 bis 9 Stunden am Tag, manche sogar auch mehr. Und in einer Statistik habe ich gelesen, dass in einem Leben hier in Deutschland durchschnittlich sich die reine Arbeitszeit an der Arbeitsstelle auf 75.000 Stunden und somit auf 8,5 Jahre summiert. 25 Jahre Schlaf. Wir übrigens, ungefähr, habe ich dort auch gelesen. Und erstaunlicherweise, 12 Jahre in Deutschland schauen die Leute fern. Wahnsinn. Aber ein großer Teil unseres Lebens besteht aus Arbeit. Und wenn ich nicht gerade an meiner Arbeitsstelle arbeite, dann arbeiten wir eben zu Hause. Zumindest wir Schwaben tun das. Die meiste Zeit tun wir immer etwas. Unser ganzes Alltagsleben ist eigentlich geprägt von Arbeit. Und am Sonntag kommen wir dann hier zusammen, um Gottesdienst zu feiern und uns an unserem Gott, unserem König, gemeinsam zu erfreuen und folgen dabei einem Rhythmus, der uns durch die Schöpfungsgeschichte vorgegeben ist. Denn auch Gott wird uns auf den ersten Seiten der Bibel zuerst als Arbeiter, als Schöpfer vorgestellt. 6 Tage arbeitete Gott und am 7. Tage ruhte er sich aus. Und dann werden Mann und Frau als Arbeiter in den Garten Eden gesetzt und von ihrem Schöpfer beauftragt, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, beziehungsweise über diese Erde zu herrschen und sie sich untertan zu machen. Und allein schon dieser Rhythmus, der uns am Anfang der Bibel vorgestellt wird, macht deutlich, dass Arbeit und Leben zusammengehören. Und ich glaube, dieser Rhythmus zeigt uns sogar noch mehr, nämlich, dass unser geistliches Leben, wie wir mit Gott und für Gott unterwegs sind, sich gerade in unserem Arbeits- und Alltagsleben am meisten manifestiert. Das heißt, die Arbeitswelt ist der primäre Kontext, das Feld für unser geistliches Leben. Eben der Kontext dafür, Gott zu erleben, Jesus zu gehorchen, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen, ja letztlich Gott auch zu repräsentieren in dieser Welt. Und vor einer Woche haben wir tatsächlich diese Predigtreihe begonnen. Und wir wollen in den nächsten Monaten gemeinsam von David lernen, wie man leidenschaftlich mit Gott und für Gott im Alltag lebt. Und Friedemann hat ja schon so leicht schön zusammengefasst, diese erste Episode, diese erste Szene, mit der die Davidsgeschichte beginnt, eben mit seiner Erwählung und Berufung. Und in 1. Samuel 16, 1 bis 13 haben wir gesehen, wie Gott Samuel, den großen Propheten, nach Bethlehem schickt, um dort einen neuen König zu salben. Und Samuel, er ist zunächst mal irritiert, weil Saul, der erste König, ja noch im Amt war und durchaus gefährlich werden könnte, wenn der jetzt hört, der Prophet ist unterwegs, einen neuen König zu salben. Aber im Vertrauen auf Gott macht er sich auf nach Bethlehem, in das Haus Isais, der 8 Söhne hatte. Und dort findet dann im Rahmen einer Opferung sozusagen das König-Casting statt. Und nachdem alle 7 Söhne Isais durch sind und keiner von Gott erwählt wurde, wird der Kleine, der Unsichtbare, der Unbedeutende, der Hakvaton vom Schafehüten geholt. Sein Name heißt David. Er ist noch jung, ein Teenager. Gott sagt zu Samuel, er ist's. Hol dein Ölhorn heraus, salbe ihn. Und aus dieser ersten Geschichte haben wir lernen können, dass Gott anders wählt als wir Menschen. Er erwählt nicht auf der Grundlage von bewiesener Fähigkeit oder vielversprechenden Möglichkeiten. Gott erwählt einen Niemand und macht ihn zu einem Jemand. Das haben wir erfahren. Selber als Christen, als Kinder Gottes. Gott hat uns erwählt, erlöst, beim Namen gerufen, nicht auf der Grundlage unserer Vorleistung oder besonderer Begabung, sondern aus Gnade. Und deshalb können wir uns mit David auch so gut identifizieren. Und als David von Samuel gesalbt wurde, kam der Geist Gottes auf ihn und verließ ihn nie mehr. So heißt das am Ende der ersten Episode. Und was passierte dann? Nun, gesalbt von Gott, betrat David die Arbeitswelt. Und deshalb das Thema Arbeit in der Einleitung. Nach der Salbung folgt die Arbeit. Und alle Arbeit, die David nun tut, ist Königsarbeit. Lass uns aus dem Bibeltext hören, was so seine Aufgabe war. Auch das wurde uns ja schon ein bisschen verraten, aber hören wir mal, wie der Erzähler das hier beschreibt. 1. Samuel 16, Abvers 14. Von Saul jedoch wich der Geist des Herrn. Und ein böser Geist, den der Herr geschickt hatte, begann ihn zu ängstigen. Sauls Diener sagten zu ihm, offenbar hat Gott dir einen bösen Geist geschickt, der dir Angst macht. Unser Herr möge seinen Dienern hier befehlen, dass sie einen Mann suchen, der Harfe spielen kann. Wenn dann der böse Geist von Gott über dich kommt, kann er dir vorspielen und es wird dir besser gehen. Da sagte Saul zu seinen Dienern, sucht mir einen guten Harfenspieler und bringt ihn her. Auch hier wieder beginnt jetzt das zweite Casting, wie Friedemann das genannt hat. Einer der jungen Männer sagte, ich kenne einen Sohn Isais aus Bethlehem, der gut spielen kann und außerdem ein tüchtiger Kämpfer ist. Er versteht es, immer das richtige Wort zu sagen und sieht auch noch gut aus. Der Herr ist mit ihm. Da schickte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, schick mir deinen Sohn David, der die Schafe hütet. Isai holte einen Esel und belud ihn mit Broten. Dazu gab er einen Schlauch Wein und ein Ziegenböckchen und schickte alles mit David zu Saul. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul gewann ihn sehr lieb und machte ihn zu seinem Waffenträger. Isai ließ er sagen, lass David in meinem Dienst bleiben, ich bin sehr zufrieden mit ihm. Immer wenn dieser Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither oder die Harfe und spielte darauf. So fand Saul Erleichterung. Es ging ihm besser und der böse Geist verließ ihn. Ich habe diese zweite Episode der Davids-Geschichte überschrieben: Königsarbeit, Musik für eine verstörte Seele. Denn was wir gerade gelesen haben, ist die erste Aufgabe, die David als König zu erledigen hatte. Allerdings wissen wir aus dem Text, wir haben das vernommen vielleicht beim Lesen, dass David eigentlich, nachdem er gesalbt wurde, nicht gleich hinging und sich eine Krone kaufte. Oh, ich bin jetzt der neue König, schaut mal, wie toll ich bin. Sondern er ging sehr wahrscheinlich wieder zu den Schafen. Er ging zu der Arbeit, die er vorher schon getan hatte. Er erwartet auch nicht, dass die anderen ihn besonders behandelten. Von den Schafen wurde er zu Saul gebracht. Vers 19. Um diesem auf der Harfe zu spielen. Seine erste Aufgabe als König war es also, einem schlechten König zu dienen. Aber was war eigentlich das Problem mit Saul? Warum hatte Gott ihn verstoßen? Hatte das vielleicht auch etwas mit seiner Arbeit zu tun? Wenn ja, was hatte er denn falsch gemacht? Wir haben ja in Vers 14 gelesen, dass nicht nur der Geist Gottes von Saul wich, sondern dass auch ein böser Geist, den der Herr geschickt hatte, anfing ihn zu ängstigen. Wir lesen das und wir fragen uns vielleicht etwas irritiert, wie ist das mit dem Geist Gottes? Kann der einem auch wieder weggenommen werden? Kann der einen verlassen, wenn Gott das so will? Ich glaube, es ist wichtig, diese Frage heilsgeschichtlich zu beantworten. Im Alten Testament wurden nur bestimmte Leute für eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Dienst mit dem Geist Gottes gesalbt. Israel war als Nation nicht kollektiv vom Heiligen Geist erfüllt, war das, wie das im Neuen Bund eben mit der Kirche, der Gemeinde der Fall ist. Der Heilige Geist konnte von den Menschen des Alten Testaments auch wieder weggenommen werden, nachdem die Aufgabe erfüllt war. Es gibt nur zwei Ausnahmen im Alten Testament, wo eindeutig gesagt wird, dass der Geist Gottes dauerhaft bei ihnen war. Und das ist David und Johannes der Täufer. In unserem Bibeltext bedeutet also gesalbt werden einen Auftrag oder eine Befähigung von Gott zu bekommen für eine bestimmte Arbeit. Bei uns Christen ist das im Neuen Bund anders. Seit Pfingsten bis in unsere Zeit heute bleibt der Heilige Geist bei uns, wenn er uns bei der Errettung gesalbt hat, Wohnung in uns nimmt. Er kommt und er tauft uns in den Leib des Christus hinein. Also bitte nicht von diesem Vers 14 hier ableiten: Wenn ich jetzt ungehorsam war wie Saul, dann wird der Geist Gottes von mir genommen und ein böser Geist wird mir gegeben. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Königskind. Du bist versiegelt mit dem Geist Gottes. Und Jesus hat uns in Johannes 14, Vers 17 versprochen, dass sein Geist, der ein Geist der Wahrheit ist, bei uns bleibt in Ewigkeit. Wir können diesen Geist zwar durch falsche Entscheidungen dämpfen, wir können ihn betrüben und das hat dann auch seine Konsequenzen. Aber er wird uns nicht weggenommen, wenn wir wirklich Gottes Kinder sind. Die Geschichte, die wir ja hier gerade betrachten, handelt circa 1050 Jahre vor Pfingsten. Und da wurden bestimmte Menschen mit Gottes Geist gesalbt, um bestimmte Aufgaben für Gott zu erfüllen. Bei Saul war aber etwas schiefgelaufen. Der Geist Gottes wich von ihm und ein böser Geist, den Gott geschickt hatte, begann ihn zu ängstigen. Und ich persönlich nehme das hier wörtlich und glaube, dass Gott wirklich einem bösen Geist, einem Dämon erlaubte, Saul Angst und Schrecken einzujagen. Und dass wir es hier nicht nur mit einer Beschreibung einer Depression oder einer bipolaren Störung oder sonst einer psychischen Erkrankung zu tun haben. In einem gewissen Sinne begann Saul hier schon das Gericht Gottes zu erfahren in Form von diesen Ausbrüchen und Wahnvorstellungen, vielleicht auch Depressionen, die durch den bösen Geist hervorgerufen und verstärkt wurden. Wir finden übrigens auch im Neuen Testament solche Fälle, wo Gott Menschen einfach dem Gericht oder zum Gericht übergibt, zum Teil, um sie auch wieder zurechtzubringen. Und es ist möglich, dass Gott sich auch der bösen Geister bedient, um seinen Plan zu erfüllen, denn er ist der Schöpfer auch Satans. Aber das wissen wir auch aus der Schrift. Der Satan kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Wir müssen also hier vorsichtig sein, bei solchen Bibelstellen wie diese, um nicht falsche Schlüsse zu ziehen und zu glauben, ja, jede psychische Störung habe ihre Ursache im geistlichen Bereich. Es gibt viele psychische Erkrankungen, die mit Sicherheit nicht von einem bösen Geist verursacht wurden, sondern einfach einen pathologischen Ursprung haben. Bei Saul war es aber anders. So sagt es uns hier die Schrift. Nochmal. Was war denn schiefgelaufen in seiner Königsarbeit? Seine Geschichte fing sehr gut an. In 1. Samuel 10, Vers 24 lesen wir, wie Samuel zu dem ganzen Volk über Saul sagt, da seht ihr, wen der Herr erwählt hat, denn keiner ist ihm gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie riefen, es lebe der König. Sauls Auftritt war großartig gewesen. Sein Körperbau einfach überzeugend. Samuel hatte nicht übertrieben, als er ihn dem Volk präsentierte und alles begann sehr gut. Auch die Ehre und Verantwortung, die seine Erwählung zu Israels erstem König mit sich brachte, schien ihm nicht in den Kopf zu steigen. Können wir alles nachlesen? Ich empfehle euch ja, wenn ihr Zeit habt, mal diese ersten 16 Kapitel aus dem ersten Buch Samuel zu lesen. Es ist die Vorgeschichte der Davidsgeschichte. Da lesen wir übrigens, als einige niederträchtige Leute Sauls Herrschaft nicht anerkennen wollen, verächtlich über Saul reden. Da tut er so, als würde er es nicht hören. 1. Samuel 10, Vers 27. Und später weigert er sich auch, als er von einem Sieg zurückkam. Also, er hatte einen Erfolg gehabt und wurde irgendwie durch diesen Erfolg auch bestätigt. Da weigert er sich, diese Leute jetzt einfach zu beseitigen. Obwohl das Volk sagt, jetzt ist deine Stunde. Sie haben dich nicht anerkannt, sie haben dich verachtet, sie haben dich bespottet. Mach sie einen Kopf kürzer. Nein, er tut's nicht. Saul war in seiner Machtausübung anfangs eigentlich sehr gnädig, nüchtern und großzügig. Er hat seine Position nicht ausgenutzt. Wir würden sagen, er war ein guter Mensch. Als die erste Krise seiner Regierungszeit kam und dieser Ruf ausging, Jabesh in Gilead, 1. Samuel 11, können wir das nachlesen, in einer Militäraktion zu befreien, denn die Ammoniter hatten eben das Land besetzt. Da waren die Leute wirklich bereit, Saul zu folgen. Sie kamen und wollten ihr Leben für den König in Gefahr setzen. Und die Befreiung von Jabesh Gilead, sie wurde zum militärischen Erfolg und es folgten noch andere Siege über die Philister. Saul war einfach auch ein guter General. Jeder hätte gesagt, der erste König leistet saubere Arbeit. Aber es dauerte doch nicht lange, bis es so die ersten Anzeichen gab, dass etwas nicht stimmt. Bei Saul sehen wir, wie Arbeit zu einer gefährlichen Versuchung werden kann. Wenn Arbeit nur noch einem selber dient. Zunächst schien die Arbeit selbst nicht darunter zu leiden. Es schien ja, als würde alles klappen. Aber jedes Mal nach gewonnener Schlacht taucht Samuel auf. Und er muss Saul mit einem anderen Akt des Ungehorsams gegen Gott konfrontieren. Wenn wir das lesen, merken wir, keine dieser Taten hatten übrigens mit Unmoral oder Ungerechtigkeit zu tun. Beide erschienen sogar in Bezug auf eine militärische Strategie sehr sinnvoll gewesen zu sein. Im Fall des Ungehorsams bei den Philistern, wir haben nicht Zeit, das, den ganzen Abschnitt hier zu lesen, opferte Saul vor Gott, obwohl ihm das ja eigentlich nicht zustand. Er tut es, um sein Volk zusammen und kampfbereit zu halten. Militärisch, strategisch militärisch sehr intelligent. Aber trotzdem falsch. Entscheidungen, die wir treffen, können pragmatisch sehr gut sein, oder sehr gut erscheinen und sie sind trotzdem falsch unter Umständen. Im Falle des Ungehorsams bei den Amalekitern hatte Gott befohlen, die Amalekiter und ihre Habe vollständig zu vernichten. Aber was tut Saul? Er veranlasst, dass das Volk die besten Tiere behielt, um sie anscheinend Gott zu opfern. Der Text sagt uns nicht, ob sie es wirklich getan hatten. Was fällt uns da auf? Bei beiden Akten des Ungehorsams ging es um Anbetung. Es ging um Anbetung. Es ging um Opfer, um Anbetung. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Saul trotz seinem Charisma und Charme nicht besonders an Gott interessiert war. Zwar ging er in seiner Arbeit mehr und mehr auf, aber in seinem Leben fehlte diese wahre, diese echte Leidenschaft für Gott, das Bewusstsein auch von der Heiligkeit Gottes. Saul wollte die Seite des Volkes ergreifen, indem er eben Gott so opfern ließ, wie er wollte und nicht wie Gott wollte. Seine Handlung war motiviert um die Sorge um das Volk. Zuerst darum, dass es geeint und zielstrebig blieb und dann darum, dass es zufrieden blieb. Eine Absicht, die wir auch heute sozusagen bei unseren Politikern immer wieder sehen. Ist ja klar. Das Volk nahm also einen großen Raum in Sauls Denken ein. Einen weit größeren als Gott. Seine Leistung, sein Erfolg, sein Ansehen vor dem Volk, das war ihm sehr wichtig, eigentlich wichtiger als Gott. Was wir also bei ihm sehen, ist, dass er Gott wie so ein Mittel, wie so eine Reserve behandelt. Aber Gott lässt sich nicht benutzen. Man könnte sein Problem auch so umschreiben. Für Saul waren Gottesdienst und Arbeit zu zwei verschiedenen Dingen geworden, das eine dem anderen zu diensten. Es wurde Gottesdienst gehalten, damit die Arbeit gelingen würde. Nicht mehr Gottes Ehre, seine Heiligkeit standen im Mittelpunkt, sondern Sauls Ansehen, sein Erfolg, seine Leistung, seine Arbeit. Wenn es um das Thema Arbeit geht, meine Lieben, stehen auch wir heute in großer Gefahr und in der Versuchung, unsere Arbeit ganz vom Gottesdienst zu trennen. Ich nenne das Problem der Kompartimentalisierung unseres Lebens. Ein schwieriges Wort, aber ich denke, es passt. Was meine ich damit? Wenn wir arbeiten, das tun wir eben, um unsere weltliche Pflicht zu erfüllen. Wir setzen unsere Begabung, unsere Bildung ein, um Geld zu verdienen und erfolgreich zu sein. Meistens bringt uns das auch eine gewisse Anerkennung, wenn wir gut sind. Gott spielt doch da nicht unbedingt eine große Rolle, oder? Er bekommt ja unsere Aufmerksamkeit am Sonntag wieder, wenn wir Gottesdienst feiern. Die zwei Bereiche, Arbeit und Gottesdienst, sind streng voneinander getrennt. Das eine ist eine weltliche Tätigkeit und das andere ist eben eine geistliche. Diese Denkweise finde ich sehr gefährlich, denn eigentlich sollte es einen nahtlosen Übergang geben zwischen Arbeit und Gottesdienst, Gottesdienst und Arbeit. Unsere Arbeit darf nicht in Anführungsstrichlein eine gottlose Zeit sein. Gott, ich muss das jetzt hier erledigen, danach kann ich mich wieder dir zuwenden. Gott ist nicht ein Segment der Tortengrafik, ein Tortenstück von vielen in unserem Leben. Versteht ihr? Er ist der Bäcker. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Als Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind und die mit dem Heiligen Geist Gottes gesalbt wurden, sind wir herausgefordert, durch unsere Arbeit Gottes Schöpfung in einer Weise zu verstehen, zu formen, zu gebrauchen, welche die Aufmerksamkeit auf den Wert Gottes lenkt und Anbetung hervorruft. Es geht auch bei unserer Arbeit darum, dass Gott geehrt und verherrlicht wird durch das, was wir tun. Der Apostel Paulus, der fasst das in einem Satz zusammen. Alles, was ihr tut, alles, tut es zu Gottes Ehren. Und der Theologe und geistliche A.W. Tozer, den ich immer noch sehr gerne lese. Er schreibt in seinem Klassiker Gottes Nähe suchen: Nicht was ein Mensch tut, entscheidet darüber, ob sein Werk geistlich oder weltlich ist, sondern warum er es tut, das Motiv ist entscheidend. Wer sein Leben Gott geweiht hat, der kann überhaupt nichts Unwichtiges mehr tun. Durch Jesus Christus ist alles, was wir tun, in Gottes Augen gut. Für einen solchen Menschen ist das Leben selbst ein Sakrament und die ganze Welt ein Heiligtum. Das heißt, die profanste Arbeit, die wir tun, Windeln wechseln, verkaufen, reparieren, konstruieren, programmieren, operieren, pflegen, bauen, backen, schlachten, massieren, beraten, lehren, pflanzen, Bäume schneiden, Fliesen legen, lernen, egal welche Arbeit wir tun. Wenn wir sie zur Ehre Gottes tun, wird sie zum Gottesdienst. Salbung verbindet also in einem gewissen Sinne unsere Arbeit mit Gottes Arbeit. Denn der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, lebt in uns und ist somit bei unserer Arbeit beteiligt, die wir gerade tun. Könnt ihr jetzt ein bisschen sehen, wie wichtig diese Thematik Arbeit eigentlich ist? Noch ein Gedanke, weil die Arbeit ihren Ursprung in Gottes Wort und Handeln hat und so offensichtlich ein Ausdruck Gottes ist, haben wir am Anfang ja erwähnt, stellt sie auch einen sehr großen Bereich der Versuchung dar. Wisst ihr warum? Wenn wir gute Arbeit leisten, sind wir wirklich gottähnlich. Aber dann ist es auch nur ein kleiner Schritt, um uns selbst für Götter zu halten. Und wenn wir das tun, steht nicht mehr Gott im Mittelpunkt, sondern wir selbst. Unsere Arbeit ist dann kein Gottesdienst mehr. Saul entfernte sich von Gott, während er gerade gute Arbeit leistete. Arbeit ist eine weit verbreitete Quelle der Versuchung, vielleicht sogar noch mehr als Sex. Davids sexuelle Sünde war nicht halb so verhängnisvoll wie Sauls Arbeitssünde. Ich will das nicht runterspielen, aber wir kennen die Geschichte und die Konsequenzen. Hatte natürlich auch zu tun mit der Beziehung zu Gott. Wie verstehen und sehen wir unsere Arbeit, unsere Tätigkeit, liebe Geschwister? Welche Rolle spielt Gott bei dem, was wir von Montag bis Freitag an unserer Arbeitsstelle arbeiten? Tun wir da einfach nur unsere Pflicht, um unseren Lebensunterhalt zu sichern, um Geld zu verdienen, oder leisten wir wirklich Königsarbeit? Alle Arbeit, die wir als Königskinder tun, ist Königsarbeit. Weil wir als gesalbte Gotteskinder, Königskinder, nicht nur für uns selbst arbeiten, sondern auch um unseren König zu ehren. In unserem Abschnitt haben wir gelesen, wie Davids Königsarbeit aussah. Seine erste Aufgabe als König war es, einem schlechten König zu dienen. Aber Davids Arbeit ehrte eigentlich den wahren König, Gott. Nachdem er gesalbt worden war, betrat er Sauls Königshof als Diener. Doch ein Diener zu sein, war in seinem Fall nicht das Gegenteil davon, ein König zu sein. Frieda hat es erwähnt, 20 Jahre wird es dauern, bis David als König anerkannt wird. 20 Jahre war er ein König, der nicht wie ein König aussah. Und doch leistet David als Diener Königsarbeit. Von den Schafen wurde er zu Saul gebracht, um diesen auf der Harfe zu spielen. Gott hatte das in seiner Souveränität so geführt, dass David schon mal sozusagen das Basislager betrat. Offensichtlich konnte David nicht nur wunderbare geistliche Lieder dichten, sondern auch diese zum Saitenspiel kunstvoll vortragen. Nun dürfen wir uns unter Saitenspiel hier nicht die moderne Konzertharfe vorstellen, so wie dieses abgesoftete Bild hier, diese PowerPoint begleitet. Wahrscheinlich bestand diese Harfe aus einem einfachen, vielleicht Holzkasten als Resonanzkörper, über den mehrere Därme als Saiten gespannt waren. Deshalb übersetzen auch manche Bibeln hier das Wort Harfe mit Zither. Und wer weiß, vielleicht liegen wir gar nicht so falsch, wenn wir da an einen antiken Vorläufer der Gitarre denken. Jedenfalls war Davids Instrument bestimmt damals mindestens so beliebt wie die Gitarre heute. Ein Diener Sauls kannte David und schlägt vor, dass man ihn holen soll, um mit seiner Musik Saul zu besänftigen, Vers 18. Und aus archäologischen Berichten und auch Inschriften wissen wir heute, dass die Menschen in der Antike sehr wohl glaubten, dass Musik gerade bei Schwermut und geistigen Krankheiten beruhigend, therapeutisch sozusagen, wirke. Dann haben wir auch gelesen, dass David einen guten Ruf hatte. Er wurde als tapfer, tüchtig und des Wortes mächtig bezeichnet. Dazu kam noch, dass andere sahen und erkannten, die haben das also wirklich gesehen, dass der Herr mit ihm war. Können das andere auch spüren in meiner Gegenwart, in deiner Gegenwart? Dass der Herr mit uns ist? Was ist meine, was ist deine Ausstrahlung? Dann haben wir gelesen, dass Davids Vater Isai vom Königshof benachrichtigt wird, schickt mir deinen Sohn David, der die Schafe hütet und der Harfe spielt. Und ja, das ist Vers 19. Und dann, wie reagiert Isai? Vers 20 lesen wir es. Er fühlt sich geehrt, dass man seinen Jüngsten dort haben will. Heutzutage wäre unser erster Gedanke vielleicht, zahlt der König denn auch anständig für die Musik? Nun, Isai dachte genau umgekehrt. Wie bedanke ich mich am besten beim König für die Ehre, dass mein Sohn vor seinem Thron musizieren darf? Und er tut es mit einem Geschenk, das er mit David hier mitschickt, ein Esel, Brot, ein Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein. Ich glaube, Isai gibt damit all denen ein Vorbild, die für den höchsten König musizieren. Wir loben Gott mit unseren Liedern nicht deshalb, damit sich das irgendwie für uns rechnet, sondern wir bedanken uns für die Ehre, dass wir ihm einfach unser Lob darbringen können, dass wir uns an ihm erfreuen können und dass ihm das wirklich gnädig gefällt und er das annimmt auch. Und dann beginnt David seine musikalische Königsarbeit bei Saul. Die Gegenwart Davids gemischt mit seiner Musik. Half Saul, seine Anfälle zu überwinden. David muss eine besondere Ausstrahlung gehabt haben. Der Geist Gottes war auf ihm. Und ich stelle mir vor, wie Saul vielleicht ganz apathisch da in seiner Liege lag. Oder vielleicht war er gar nicht apathisch in seiner Liege, sondern ganz aufgebracht, nervös, rennt er in seinem Schlafgemach hin und her, hat keine Ruhe. Oder vielleicht zuckte er sogar heftig in seinem Wahnsinn, wir wissen es nicht. Und da sitzt David. Ganz ruhig und spielt auf seiner Harfe und singt vielleicht sogar einige seiner Psalmen. Und Saul wird immer ruhiger. Wer weiß, vielleicht hat er an der einen oder anderen Stelle sogar mitgesummt oder mitgesungen. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist, dass Saul David mehr und mehr lieb gewann und ihn sogar zu seinem Waffenträger machte. Davids Musiktherapie war wirksam. Sie erfrischte Saul. Vers 23, so fand Saul Erleichterung. Wörtlich heißt das Wort hier, weit werden, geräumig werden. Saul konnte wieder frei atmen, wenn David spielte. Der böse Geist musste weichen, wenn ein vom Geist Gottes erfüllter Mensch in der Nähe war. David betrat also mutig diesen dunklen Raum, in dem Saul wohnte, und er konnte leise Musik für eine verstörte Seele anbieten. Gott hatte seine Hand auf diesem jungen Mann, dessen Musik nicht nur das Herz des niedergedrückten Königs füllte, sondern auch eines Tages sein geschriebenes Wort füllen würde. Bei David sehen wir, was es bedeutet, wenn Arbeit den wahren König ehrt. Seine Arbeit damals war das Musizieren. Er hat es unter der Salbung Gottes getan. Meine Lieben, ich weiß nicht, welche Rolle Musik in eurem Leben spielt. Ich kann mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Auf mich hat sie immer eine gewisse Therapiewirkung. Und es gibt kaum einen Tag, an dem ich nicht entweder Musik höre oder selbst Musik spiele oder Lieder singe. Und ich glaube, dass Martin Luther recht hatte, als er sagte, nach dem Wort Gottes verdient Musik das höchste Lob. In seinen 66 Liebesbriefen an uns Menschen, ich meine damit sein Wort, sein inspiriertes Wort, besteht der längste Brief aus den Lobliedern der Hebräer. Und Frieda hat es erwähnt, die Hälfte dieser Songs stammen aus der Feder Davids. Loben zieht nach oben. Ich bin überzeugt, lange bevor es einen Menschen oder eine menschliche Stimme auf der Erde gab, gab es Musik. Hiob erzählt uns, dass die Morgensterne gemeinsam sangen, Hiob 38, 7, er meint damit Engel, die Gott loben. Und in der Offenbarung erfahren wir, dass wir einmal bei unserem Herrn Loblieder singen werden. Also, da es die Musik gab, bevor die Erde geformt wurde und es sie geben wird, wenn diese Erde, wie sie jetzt ist, vergangen sein wird, scheint es doch ziemlich überzeugend anzunehmen, dass es auch viel Musik, Gesang geben sollte, während wir hier in dieser Zwischenzeit auf dieser Erde unterwegs sind. In Wirklichkeit preisen die meisten von uns, aber Gott mit Gesang, mit Musik im Gottesdienst. Oder wer von euch singt auch gerne zu Hause während der Woche immer wieder mal Loblieder zu Gottes Ehre? Ich möchte euch ermutigen, auch wenn ihr nicht gut singen könnt, wenn ihr zu denen gehört, die sagen müssen, ja, diese Gabe hat mir Gott nicht geschenkt mit seiner Salbung. Wenn ihr keine begabten Musiker seid, singt unserem Gott in euren Herzen. Und wenn sowieso niemand in eurem Umfeld ist, dann könnt ihr einfach auch laut singen. Singt ihn mit euren Stimmen. Lobt ihn. Er ist es wert, dass man ihn ehrt. Gott braucht keine Musiktherapie, wie Saul sie sie damals nötig hatte. Aber wir brauchen sie. Jemand hat einmal gesagt, wer singt, der lässt sich nicht von seinem Stress versklaven, sondern der triumphiert in der Freiheit des Christenmenschen. Ein bisschen in Anlehnung an das, was Luther mal gesagt hat. Und ich würde noch hinzufügen, Königsarbeiter, was auch immer ihre Aufgabe sein mag, haben eine Melodie im Herzen bei der Arbeit. Sie singen mit der Melodie ihres Herzens ihrem König zu. Denn sie wissen, wem die höchste Ehre gebührt. Für den König, für den Herrn, für ihn geben wir uns hin. Seine Ehre unser Ziel. Nichts bedeutet uns jemals so viel. Amen.